When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Almaty of Heathens and Heroes. Napoleon Bonaparte. Manchmal macht es uns dieses Format schwierig, uns für eine Person zu entscheiden, die wir vorstellen möchten. Blicken wir beispielsweise auf die römische Kaiserzeit, gab es Unmengen an Herrschern, von denen etliche aus der Masse herausstachen. Welchen soll man da wählen? In manchen Fällen dagegen ist die Wahl geradezu offensichtlich, wie auch in der heutigen Episode, deren Kandidat einer ganzen, wenn auch kurzen Epoche ihren Namen gab. Was für ein Roman war mein Leben, soll Napoleon einmal gesagt haben und hatte damit alles andere als Unrecht. Wer der Mann war, warum sein Aufstieg so ungewöhnlich war und was ihn am Ende zu Fall brachte, darum soll es heute gehen. Kapitel 1: Bescheidene Anfänge. Napoleone Buonaparte, wie er ursprünglich hieß, wurde am 15. August im Jahre 1769 geboren. Er stammte aus Ajaccio, einer der größten Städte der Insel Korsika im Mittelmeer. Um zu verstehen, wer Napoleon, wie er sich später nannte, war, lohnt ein kurzer Blick auf die politischen Verhältnisse der Insel. Lange Zeit gehörte Korsika zu den Besitzungen Genuas, das jedoch nur an den Ufern der Küste interessiert war. Immerhin war Genua neben Venedig eine der großen Handelsstaaten des Mittelmeers und konnte mit dem Innern der Insel wenig anfangen. Daher war es kaum verwunderlich, dass sich auch der genuesische Arm des Gesetzes nicht weit über die Küste hinaus ausdehnte. Im Jahr 1768 wurde die Insel schließlich an Frankreich verkauft, also nur kurze Zeit, bevor Napoleon zur Welt kam. Die Inselbewohner hielten jedoch nicht viel von den Franzosen, ebenso wenig wie von den Genuesen. Für sie fühlte es sich an, als würden sie nur eine Besatzungsmacht gegen eine andere austauschen. Stattdessen hatten sie gehofft, nach der Herrschaft Genuas in die Unabhängigkeit zu gelangen. Es kam zur Rebellion unter Pascal Paoli, dem sich zahlreiche Männer anschlossen, darunter auch Carlo Buonaparte und seine Frau Letizia. Natürlich ließen die Franzosen sich das nicht einfach gefallen und es kam zu einer Art Kleinkrieg um die Insel, der mit der Schlacht am Ponte Nuovo endete. Viele fanden in diesem Kampf den Tod und der Widerstand der Inselbewohner brach zusammen. Paoli musste ins Exil nach Großbritannien und die Buonapartes kehrten nach Ajaccio zurück. Letizia war zu diesem Zeitpunkt bereits seit mehreren Monaten schwanger. Die Franzosen wurden also die neue Besatzungsmacht und die Bevölkerung musste sich zähneknirschend arrangieren. Das korsische Politiktheater war dabei schon immer ein raues gewesen, das von einflussreichen Familienclans bestimmt wurde, zu denen auch die Buonapartes gehörten. Die meisten dieser Clans verabscheuten die Franzosen, doch unter Korsikas einflussreichen Männern sah einer die Chance zum sozialen Aufstieg. Carlo Buonaparte diente in der Stadt als Richter und Advokat und kam somit in Kontakt mit dem Gouverneur der Insel, Louis-Charles Comte de Marbeuf, der Korsika als Statthalter verwaltete. Carlo schien zu vermuten, dass sie die Franzosen nicht mehr loswerden würden, und so entschied er sich dazu, mit ihnen zu kooperieren, um seinen Kindern bessere Chancen zu ermöglichen. Schnell wurden er und Marbeuf Freunde und 1771 schaffte er es, seine adlige Herkunft in Frankreich anerkennen zu lassen. Napoleon war gerade einmal 9 Jahre alt, als Carlo mit ihm und seinem älteren Bruder Joseph nach Frankreich aufbrach. Zuerst ging es nach Autun, wo die beiden die französische Sprache zu erlernen hatten. Richtig gehört.
Für den späteren Kaiser der Franzosen war die Sprache seines Landes eine Fremdsprache und er sprach sie bis zum Ende seines Lebens mit Akzent. Bezahlen konnte die Familie diese Schulbildung allerdings nicht, doch dank Marbeufs Unterstützung und dem anerkannten Adelsstatus gelang es Carlo, königliche Stipendien für seine Söhne zu erlangen. Kurze Zeit später ging es für die Jungen nach Brienne, wo er in die Kadettenschule ging und ebenfalls ein königliches Stipendium erhielt. Schon früh zeigte er Intelligenz und bewies einen enormen Drang zu lernen, sodass er schnelle Erfolge erzielte. Schon als Kind hatte er einen großen Teil seiner Zeit in der Bibliothek seines Vaters verbracht und ein Buch nach dem anderen verschlungen. Eine Eigenheit, die er sich bis zu seinem Tod beibehielt. Und dadurch hat er einiges gelernt. Nur durch das Studium der Feldzüge anderer Generäle, wie Alexander des Großen, Cäsars, Gustav Adolf des Zweiten und Friedrich des Großen, könne man als Feldherr besser werden, weil er Jahre später seinen Generälen eingeschärft haben. Auch sein Bruder Josef sagte einmal Jahre nach Napoleons Tod, dass die enormen Berge an Büchern, die dieser in seinen jungen Jahren verschlungen hatte, durchaus zu seinem Erfolg beigetragen haben können. In Brienne zeigte er mittelmäßige bis gute schulische Leistungen. Er war begnadet in Mathematik und weniger gut in Französisch, Latein und Deutsch. Auf dieser Schule machte er auch erste unangenehme Erfahrungen mit seinen Mitschülern. Als Fremder in diesem Land, noch dazu als verarmter Stipendiat von Korsika, war er ein Außenseiter und brachte es auf nur wenige Freunde. Nachdem er seine Prüfungen bestanden hatte, deutete alles auf eine Karriere bei der Marine hin. Doch äußerte seine Mutter Einwände und somit war dank seiner mathematischen Fähigkeiten eine Laufbahn in der Artillerie der folgerichtige Schritt. Und die begann nicht in Brienne, sondern in Paris, an der École Royale Militaire, einer der angesehensten Militärschulen, die das Land zu bieten hatte. Hier lernte er höhere Mathematik, Befestigungskunde und Staatsrecht und verschlang weiterhin massenhaft Bücher, nahezu völlig egal aus welchem Themenbereich. Ein Jahr später, 1785, erlag sein Vater, den er seit er in Frankreich war so gut wie nie gesehen hatte, einem Krebsleiden und der junge Napoleon wurde zum neuen Familienoberhaupt. Eine Position, die er wie selbstverständlich annahm, obwohl sie eigentlich seinem älteren Bruder Josef zugestanden hätte. Im selben Jahr beendete er seine Ausbildung und trat als Zuleutnant, als Unterleutnant seinen Dienst im Regiment bei Valence an. Kapitel 2: Die Wirren der Revolution. Am 14. Juli 1789 entlud sich die angestaute Unzufriedenheit der Pariser Bevölkerung, die die Waffen zum Sturm auf die Bastille ergriffen. Unruhige Zeiten standen dem Land bevor und Napoleon begrüßte diese. Natürlich noch ohne zu wissen, dass er diesen seinen rasanten Aufstieg zu verdanken haben würde. Tatsächlich sollte er sich sehr bald offen als Revolutionär bezeichnen und dem Jakobinerclub beitreten. Obendrein verfasste er auch einige pro-revolutionäre Flugschriften. Allerdings sah er die Revolution weniger als Chance auf ein freies Volk. Stattdessen sah er in dieser die Gelegenheit für Korsika, seinen Geburtsort, sich von Frankreich zu lösen und die Unabhängigkeit zu erlangen. Das Dasein als Außenseiter und die ständige Verhöhnung ob seiner fremden Heimat und seines starken Akzents hatten in ihm ein starkes korsisches Nationalbewusstsein erweckt. Fast wie eine Art Trotzreaktion auf den Spott seiner Mitschüler. Tatsächlich verabscheute der junge Napoleon das Land, das er eines Tages beherrschen sollte und das, obwohl er dort eine erstklassige Ausbildung genossen hatte und in dessen Armee gedient hatte. Daher begrüßte er es auch, als sein Held Pascal Paoli begnadigt wurde und aus dem Exil wieder auf die Insel zurückkehren durfte. Dieser war jedoch weniger angetan von dem Knaben, denn auch er wünschte sich nach wie vor ein freies Korsika. Und die Buonapartes hatten schließlich bereitwillig mit den Franzosen kollaboriert. Die nächsten Jahre verbrachte Napoleon teils in Frankreich, teils auf Korsika, wo er mit finanziellen Problemen zu kämpfen hatte, die die Familie vom Vater geerbt hatte. Dort erlangte er das Kommando der Nationalgarde, wobei eine ordentliche Prise Wahlmanipulation nötig war, um dieses zu erlangen. Doch er musste dieses schon bald niederlegen, als seine Truppen in Unruhen verwickelt waren. Tatsächlich wurde er sogar aus der französischen Armee entlassen. Teils auch, da er immer wieder seinen Urlaub überzog, um nach Korsika zu gehen. Doch erneut spielte ihm das Glück in die Hände. Im April 1792 begann der erste Koalitionskrieg und somit nahm man ihn bei seiner Rückkehr nicht nur wieder in die Armee auf, sondern beförderte ihn sogleich. Frankreich war nun eben im Krieg und konnte es sich nicht leisten, seine vielversprechenden Offiziere zu entbehren. Kurze Zeit später sollte auch seine Verbindung zu seiner Heimat enden. Ein französischer Versuch, einige Inseln des Königreichs Sardinien-Piemont von Korsika zu erobern, scheiterten an der meuternden Besatzung, womöglich unter Einfluss Paolis. Das Nationalkonvent ordnete dessen Verhaftung an und die Familie Buonaparte wurde auch unter Paolis Anhängern von der Insel vertrieben. Wieder auf dem Festland angekommen, verkündete er in einer Broschüre seine Zustimmung zur neuen Regierung unter Maximilien Robespierre und dessen Bruder Augustin Robespierre ließ die Broschüre drucken. Napoleon hatte in diesem einen einflussreichen Förderer gefunden und 1793 sollte ihm dieser zu einer großen Chance verhelfen: die Belagerung von Toulon. Mit britischer Hilfe hatten sich Anhänger der alten Königsherrschaft der wichtigen Hafenstadt bemächtigt, die vom französischen General Courtauld belagert wurde. Diesem gelang die Einnahme jedoch nicht und somit wurde er von General Dugommier ersetzt. Dieser konnte sich auf einige gute Leute stützen, besonders aber einer fiel ihm ins Auge. Sein Kommandeur der Artillerie, Napoleon Bonaparte. Dieser machte schnell klar, was er brauchte, um Toulon einzunehmen. Der Schlüssel zum Ziel war der Zugang zum Hafen der Stadt, über den britische Schiffe die eingeschlossenen Truppen mit Nachschub versorgten. Dugommier stimmte den Plänen seines jungen Offiziers zu. So gelang es den Franzosen, einige Forts einzunehmen, die eine Landzunge verteidigten, auf der Napoleon seine Kanonen in Stellung brachte. Von dort aus konnte er mit diesen direkt in den Hafen der Stadt feuern, wo britische Schiffe vor Anker lagen. Die Briten begriffen die aussichtslose Lage und räumten Toulon. Die Stadt musste kurz darauf kapitulieren. Und das war der erste Sieg Napoleons, auch wenn er diesen wohl nicht besonders hatte feiern können. Beim Sturm auf das Fort Mulgrave war er von einem britischen Soldaten mit einem Bajonett oder einer Pike verwundet worden und kurzzeitig war gar eine Amputation in Erwägung gezogen worden. Liebe Zuhörer, von der schweren Verwundung Napoleons zu einer besonderen Botschaft. Wir bedanken uns für eure tatkräftige Unterstützung auf Patreon. Und wenn auch du einer unserer Patrons werden möchtest, dann geh auf patreon.com/godsrage. Dort kannst du Einfluss auf neue Episoden und Ideen nehmen. Danke und weiterhin gute Unterhaltung mit Napoleon Bonaparte. Nachdem er sich erholt hatte, diente er als Artilleriekommandant in der Italienarmee. Kurze Zeit später, beim Sturz Robespierres, wurde er als Schützling Augustin Robespierres inhaftiert. Viele der ehemaligen Unterstützer der beiden Brüder landeten auf der Guillotine und wäre er zu der Zeit in Paris gewesen, so wäre es auch durchaus möglich gewesen, dass er dieses Schicksal geteilt hätte. Stattdessen wurde er wieder freigelassen, auch wenn seine Karriere einen erheblichen Dämpfer erlitten hatte. Er reiste nach Paris, um diese wieder in Gang zu bringen und erneut verfolgte ihn das Glück. Anfang Oktober 1795 brachen royalistische Aufstände in Paris aus und Paul Barras, der neue oberste Mann im Staat, brauchte jemanden, der diesem Herr werden konnte. Napoleon handelte schnell und ließ alle Geschütze heranschaffen, deren er nur habhaft werden konnte, und an strategisch wichtigen Stellen der Stadt aufstellen. Dabei kam er das erste Mal mit einem jungen Kavalleristen in Kontakt, Joachim Murat, der später Marschall wurde und zu Napoleons fähigsten Befehlshabern in der Reiterei zählen sollte. Napoleon ließ die Aufständischen mit Kartäschen, also eine Art Streumunition, kurz und klein schießen und gewann somit Barras Gunst. Er wurde zum Oberbefehlshaber des Inneren ernannt. In etwa zu dieser Zeit lernte er Josephine de Beauharnais kennen, deren erster Ehemann der Guillotine zum Opfer gefallen war. Und im März 1796 heiratete das Paar. Lange Flitterwochen waren ihnen jedoch nicht vergönnt, denn nur zwei Tage später rief bereits der neue Posten des jungen Generals. Kapitel 3. General en Chef. Ende März 1796 erhielt Napoleon das Oberkommando über die Italienarmee. Diese war in einem erbärmlichen Zustand. Die Soldaten litten unter Versorgungsproblemen, da private Unternehmen, die die Armee hätten versorgen sollen, die bezahlten Gelder einstrichen, ohne den Vertragsbedingungen zu Genüge nachzukommen. Kaum ein Soldat hatte noch eine anständige Uniform. Stattdessen trugen die Soldaten Lumpen aus Ziegen- oder Katzenfell, Stoffhosen und selbstgemachte Schuhe aus zusammengebundenem Stroh. In den Sommertagen banden sie sich statt Hüten zusammengeknotete Taschentücher auf die Köpfe, um sich vor der Sonneneinstrahlung zu schützen. Und als wäre das alles noch nicht genug, litten die Männer unter Krankheiten und trugen teilweise noch nicht einmal genügend Gewehre für jeden mit sich. Zumindest konnte Napoleon auf drei erfahrene Generäle bauen, die er unter sich hatte. Namentlich waren das Pierre Augereau, Jean-Mathieu Serieur und André Masséna, die allesamt schon einige Dienstjahre hinter sich hatten und Napoleon Bonaparte, die italienische Schreibweise von Buonaparte, hatte er kurz zuvor abgelegt, um sich besser an die neue Heimat anzupassen, einige Lebensjahre voraus. Gerade Serieur war ein alter Veteran, der schon sehr lange gedient hatte, sogar schon im Siebenjährigen Krieg. Wie begeistert diese von Napoleon gewesen sind, das kann man zumindest hinterfragen. Es galt als eine politische Besetzung und er hatte noch nie zuvor ein unabhängiges Kommando inne und dürfte demnach nicht gerade die erste Wahl gewesen sein, wenn es nach den drei Veteranengenerälen gegangen wäre. Sicherlich hatte sich obendrein jeder von ihnen selbst Hoffnung auf dieses Kommando gemacht. Doch Napoleon sollte sie überraschen. Schnell kümmerte er sich um die Nachschubprobleme, um zumindest die gravierendsten Versorgungslücken zu schließen. Dabei setzte er auf Schmeicheleien, drohte aber auch hier und dort mit Plünderung durch seine Soldaten. Ihr werdet erstaunt, wie leicht man sein Gegenüber überzeugen kann, wenn man eine bewaffnete und ausgehungerte Armee als Druckmittel zur Verfügung hat. Es gelingt ihm also, die Versorgungslage zu verbessern und Unruhen zu beenden, die noch kurz zuvor zu einigen Meutereien geführt hatten. Dabei legte er eine unfassbare Detailversessenheit an den Tag und überließ nichts dem Zufall. Zwei Faktoren kamen zur Hilfe. Auf der einen Seite waren da die Monate August bis Oktober 1795, also bis zum Aufstand der Royalisten. In diesen drei Monaten hatte er im topografischen Departement der Armeeführung gearbeitet. Dieses war verantwortlich für Feldzugpläne, Versorgung und Logistik und somit hatte er in diesen Aspekten praktische Einblicke, die den meisten Generälen auf diese Weise verwehrt geblieben wären. Auf der anderen Seite war sein Stabsoffizier Louis-Alexandre Bethier. Dieser war durch seine klare Handschrift und seine Fähigkeit, die oftmals hastig ausgesprochenen Befehle Napoleons in eindeutige Befehle zu formulieren, wie geschaffen für die Position. Hinzu kam sein verdammt gutes Gedächtnis, das vermutlich nur Napoleon selbst überbieten konnte. Über Jahre hinweg sollte Berthier daher auch in allen militärischen Belangen zu Napoleons rechter Hand werden und seinen Erfolg zu einem Teil mitbegründen. Deutlich früher, als man es von einer solch schlecht ausgerüsteten Armee erwartet hätte, beginnt Napoleon den Feldzug Anfang April. In Italien steht er den Österreichern und Sardinien gegenüber. Er sammelt erste Erfahrungen als Oberbefehlshaber und schafft es, seine Feinde weiter und weiter zurückzudrängen. Dabei kommt ihm auch die Zeit zugute, in der er den Artilleriepark der Italienarmee befehligt hatte und während der er das Gelände Norditaliens bereits kennenlernen hatte können. Sardinien muss noch Ende April bei Mondovi eine schwere Niederlage einstecken, die den König zum Frieden zwingt. Es kommt zur Besetzung der Lombardei mit der Hauptstadt Mailand und zur Belagerung Mantuas, der mächtigsten Festung der Österreicher in Norditalien. Mehrere Befreiungsversuche der Österreicher scheitern. Während diesen stellt Napoleon bereits eine seiner wichtigsten Erfolgsmerkmale unter Beweis, seine Mobilität. Immer wieder sollte es ihm gelingen, seine Feinde durch blitzschnelle und unerwartete Vorstöße auf dem falschen Fuß zu erwischen und so zu schlagen. Mantua muss schließlich im Frühjahr 1797 kapitulieren und Napoleon zieht mit seiner Armee bis nach Leoben, nur knapp 160 Kilometer südwestlich von Wien. Nun sind auch die Österreicher dazu gezwungen, einem Vorfrieden zuzustimmen, der im April 1797 unterzeichnet wurde. Am 17. Oktober desselben Jahres folgte der Friede von Campo Formio. Damit endete der erste Koalitionskrieg, nun zumindest fast. Denn einen Kriegsgegner gab es noch. Und ihr könnt.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Durchdenken, um wen es sich handelt. Die Briten. Diese wollte Napoleon in Ägypten bekämpfen. Zumindest indirekt. Ägypten war zu dieser Zeit noch keine britische Kolonie. Doch erhofften sich Napoleon und die Franzosen, von dort aus Indien zu bedrohen. Die Briten sammelten immer mehr Einfluss auf dem Subkontinent und nutzten den Landweg über Ägypten, um die Überbringung von Meldungen über den Seeweg zu verkürzen. Denn den Suezkanal gab es damals noch nicht. Apropos Suezkanal, eben solchen wollte auch der Franzose damals nach der Errichtung seiner Kolonien erbauen. Napoleon landete in Abukir und konnte schnell einige Erfolge verbuchen. Er eroberte Alexandria, das einst von seinem großen Vorbild Alexander dem Großen gegründet worden war, und schlug die Mamluken, Vasallen der Osmanen, in der Schlacht an den Pyramiden verheerend. Kurze Zeit später folgte die Einnahme Kairos. Danach musste er sich den Osmanen in Syrien stellen, die der französische Außenminister Talleyrand eigentlich zur Neutralität hatte bewegen wollen. Allerdings war dieser nie nach Konstantinopel gereist. Ein Umstand machte ihm den Feldzug jedoch schwer. Die französische Flotte war in der Seeschlacht bei Abukir von niemand Geringeren als Horatio Nelson vernichtet worden. Somit hatte er keinen Nachschub aus der Heimat und war auch nicht dazu in der Lage, seine schwere Belagerungsarmee über den Seeweg zu transportieren. Eine Einnahme der alten Kreuzfahrerstädte, die noch immer schwer befestigt waren, war daher so gut wie ausgeschlossen. Jaffa gelangte noch in seine Hände, doch bei Akkon kam er einfach nicht weiter. Der Mangel an Nachschub und schweren Geschützen, die Unterstützung, die die Briten den Osmanen zuteil werden ließen, und die Beulenpest, die seit der Einnahme Jaffas in seiner Armee grassierte, zwangen ihn doch zum Rückzug. Zurück in Ägypten schlug er noch eine große, zahlenmäßig überlegene Armee der Osmanen. Damit hatte er die französische Position in Ägypten zumindest für den Moment, sagen wir, stabilisiert, auch wenn er bereits wusste, dass seine Tage in diesem Land gezählt sein würden. Lieber Hörer, auch du möchtest deinen Körper und Geist stehlen und schnelle Vorstöße in jedem Gefecht wagen können? Nun, dann lass dich von uns unterstützen mit Nahrungsergänzungsmitteln wie Proteinen und Kreatin. Dazu gehst du auf unseren Shop auf godsrage.com und bekommst Supplements made in Germany. Mit dem Code Valhalla sparst du 10%. Kapitel 4. Napoleon der Erste. In Ägypten erreichten Napoleon mehrere unliebsame Nachrichten. Das Direktorium, dem Paul Barras vorstand, hatte die französische Wirtschaft heruntergewirtschaftet und war äußerst unbeliebt beim Volk. Hinzu kamen militärische Niederlagen, die das Land zu verkraften hat. Norditalien, das Napoleon 96-97 auf seinem ersten Feldzug von den Österreichern erobert hatte, war inzwischen wieder zu großen Teilen unter deren Kontrolle. Sofort begriff der politisch ambitionierte Mann, was das bedeuten könnte. Schon seit dem Sieg bei der Brücke von Lodi im Mai 1796 soll er nach eigener Aussage an die Möglichkeit geglaubt haben, eines Tages die Geschicke Frankreichs vollständig zu lenken. Wie viel an dieser Aussage wahr ist und was Selbstinszenierung und Legendenbildung ist, schwer zu sagen. Fakt ist jedoch, dass die Schlacht bei Lodi viel zum Mythos von Napoleon beigetragen hatte. Im Gegensatz zu den Männern des Direktoriums, die das Volk geradezu hasste, genoss Napoleon einen guten Ruf. Trotz der Tatsache, dass er in Ägypten nicht besonders erfolgreich war. Still und heimlich kehrte er nach Frankreich zurück. Kaum jemand wusste von seinem Aufbruch, nicht einmal General Kleber. Dem er das Kommando übertrug, erfuhr davon, ehe Napoleon schon verschwunden war. In Paris herrschte eine angespannte Stimmung. Stimmen, die einen Umsturz forderten oder befürchteten, häuften sich und Ränke wurden geschmiedet. So auch von zwei der Direktoriumsmitgliedern, Emmanuel Joseph Sieyès und Pierre-Roger Ducon. Diese schwebte eine neue Verfassung vor, mit drei Konsuln an der Spitze. Der erste Konsul sollte dabei über eine unfassbare Fülle an Befugnissen verfügen, darunter der Ernennung von Ministern, den meisten Richtern, Beamten und Offizieren. Konsul Nummer 2 und 3 sollten eine überwiegend beratende Funktion innehaben. Sieyès und Ducon wollten einen der beliebten Generäle für ihre Pläne gewinnen. Ziel war es, diesen als ersten Konsul einzusetzen und als politisch vermutlich unerfahrenen Akteur in eine Marionette zu verwandeln, ohne offiziell das Zepter in den Händen zu halten. Schon früh wurde Napoleon inoffiziell als möglicher Kandidat gehandelt. General Paul Thibodeau drückte es einmal sehr passend aus und sagte, auf Napoleon warte entweder der Thron oder das Schafott. Ursprünglich hatte man General MacDonald im Sinne oder General Jean-Victor Moreau, der sich auf dem deutschen Kriegsschauplatz einen guten Namen gemacht hatte. Doch beide lehnten ab. Stattdessen riet letzterer den Verschwörern, sich an Napoleon zu wenden. Und dieser akzeptierte. Am 9. November 1799 war es dann soweit. Drei der fünf Direktionsmitglieder, Sieyès, Ducos und Barras, waren zurückgetreten und die beiden verbliebenen, Goyer und Mouillon, wurden verhaftet. Unter dem Vorwand, sie seien Jakobiner. Damit war Frankreich nun offiziell führungslos. Die Mitglieder des Rates der 500 waren alles andere als begeistert von Napoleons Griff nach der Macht. Sie bedrängten ihn und schimpften ihn einen Diktator. Napoleons Bruder Lucien zufolge wurden sie dabei sogar handgreiflich. Doch das ist nicht zweifelsfrei zu sagen. Vor dem Palast kam es zu einer filmreifen Szene. Lucien, der Vorsitzende des Rates, berichtete den davor protestierenden Soldaten, die Mitglieder hätten die Brüder mit Dolchen angegriffen. Und dies war klar gelogen. Er zückte einen Säbel, richtete ihn auf seinen Bruder und verkündete, er selbst würde Napoleon höchstpersönlich niederstrecken, sollte dieser die Prinzipien der Revolution verraten. Soldaten waren überzeugt. Unter Joachim Murats Kommando räumten sie den Saal und schließlich stimmten die Mitglieder des Rates, überzeugt durch die Grenadiere, für die neue Verfassung. Napoleon Bonaparte war nun erster Konsul des Staates. Für Sieyès und Ducos hielt die gute Stimmung nicht lange. Denn zu ihrer Überraschung war Napoleon alles andere als eine leicht zum kontrollierende Marionette. Er war hochambitioniert und ein wahrer Workaholic, der seine Mitkonsuln bald schon an die Seitenlinie gedrängt hatte. Kurz darauf widmete er sich in Italien auch wieder den Österreichern und besiegte sie bei Marengo. Schlussendlich wurde er Konsul auf Lebenszeit und am 2. Dezember 1804 folgte die Kaiserkrönung in Paris. Napoleon begann schon als Konsul zügig mit Reformen. Er trieb die Zentralisierung der Verwaltung voran, baute die Infrastruktur aus und sanierte die Staatsfinanzen. Hinzu kam die Gründung der Banque de France, also eine französische Zentralbank. Und schließlich im Jahr 1804 folgte der Code Civil, der zweite Teil des Zivilrechts. Zu dessen Grundsätzen zählten unter anderem Freiheit für jeden, Gewerbefreiheit und die Möglichkeit der freien Berufswahl. Schutz des Privateigentums und die Gleichheit vor dem Gesetz. Das Gesetz wurde oft in vielen Staaten, darunter auch in den von Frankreich besetzten Ländern, adaptiert und eingeführt. Selbst heute noch ist der Einfluss des Code Civil in den Gesetzeswerken vieler Länder zu finden, darunter auch in Deutschland. Hier war dieser übrigens bis 1900 in Kraft, bis er schließlich durch das BGB abgelöst wurde. Die Kaiserkrönung sahen jedoch nicht alle gerne. Gerade für die Herrscher der alten Monarchien in Europa war es beispiellos und unvorstellbar, dass ein Mann wie Napoleon den Thron bestieg. Zugegeben, immerhin war er adelig. Doch war der Name des Hauses Bonaparte weitaus weniger klangvoll als der der Bourbonen oder Habsburger. Auch einige seiner eigenen Generäle schienen ihm den Erfolg nicht so recht zu gönnen. Allen voran der bereits angesprochene Moreau und Jean-Baptiste Bernadotte, der später zum schwedischen König wurde. Napoleon nutzte seine neu gewonnene Macht, um eine große Armee zu errichten. Über 180.000 Mann, die er an der Kanalküste stationierte. Bislang war der Krieg gegen die Briten alles andere als spannend gewesen. Die Briten hatten auf dem Festland keine nennenswerten Chancen gegen die Franzosen und umgekehrt verhielt es sich auf der See. Nichtsdestotrotz wollte Napoleon dies nicht akzeptieren. Er begann ein Flottenbauprogramm, von dem er sich versprach, die maritime Vormacht der Briten zu brechen, um dann mit seiner Armee nach England überzusetzen. Die Briten formten eine Koalition, um sich eben diese Armee vom Hals zu schaffen, und somit waren die Franzosen dazu gezwungen, sich erst einmal mit Russland und Österreich zu beschäftigen. Napoleon nahm seine England-Armee, die Grande Armee, und marschierte nach Osten, wo er die Österreicher in einer Reihe von Gefechten schlug. Bei Ulm musste eine große Armee kapitulieren und am 2. Dezember 1805, auf den Tag genau ein Jahr nach seiner Krönung, besiegte er die Russen und Österreicher bei Austerlitz vernichtend. Was folgte, war der Zusammenschluss einiger deutscher Staaten zum Rheinbund und die Auflösung des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nationen. Hier in Deutschland zeigte sich etwas, das sich bereits in Frankreich abgebildet hatte. Die Kirche wurde zu großen Teilen enteignet und ihr Besitz ging in den ländlichen Besitztümern auf. Kleinere Fürstentümer wurden zu größeren zusammengefasst und vier Königreiche entstanden, namentlich Bayern, Württemberg, Sachsen und Westfalen. Letzteres wurde von Jérôme Bonaparte, dem jüngeren der Brüder, regiert. Auch in anderen Teilen ging Napoleon so vor, dass er Familienmitglieder in die Regierung setzte, um seine Position zu stärken. So regierte Louis Bonaparte als König von Holland, sein älterer Bruder Joseph als erster König von Neapel, dann nach dem Einmarsch als König von Spanien und Joachim Murat, der durch die Heirat mit Napoleons jüngerer Schwester Caroline ebenfalls zur Familie gehörte, übernahm schließlich Josephs Thron in Neapel. Und all diese Staaten hatten besondere Verpflichtungen. Sie mussten Versorgungsgüter und Truppen stellen. 1806 folgte ein weiterer siegreicher Feldzug gegen die Preußen und Russen, wobei Napoleon nach der Einnahme Berlins das Grab Friedrichs des Großen besuchte, um seinem Vorbild die Ehre zu erweisen. 1809 triumphierte er erneut über Österreich. Zuerst in Spanien, wo man es mit hartnäckigen Guerillakämpfern zu tun bekam und wo schließlich auch die Briten unter Arthur Wellesley intervenierten. Und dort zeigten sich erste Risse. Kurze Zeit später ließen sich Kaiser und Kaiserin scheiden und Napoleon heiratete die Tochter des österreichischen Kaisers Marie-Louise. Die Ehe mit Josephine hatte keine Kinder und somit keine Erben hervorgebracht, anders als die folgende. Denn im Frühjahr 1811 wurde Napoleon ein Sohn geboren. Napoleon Franz hörte dabei auf die Namen seines Vaters und seines österreichischen Großvaters. 1812 folgte die große Katastrophe. Schon seit einiger Zeit rüsteten sowohl Frankreich als auch Russland zum Krieg gegeneinander. Streitpunkt waren die französischen Kontinentalsperren gegen britische Waren. Nach der Niederlage bei Trafalgar, das einzige Mittel, mit dem Napoleon den Briten schaden konnte, in der Hoffnung, das Empire endlich in die Knie zu zwingen, hatte er diese immer weiter ausgedehnt, sodass auch seine Vasallenstaaten sich daran zu halten hatten. Britische Waren waren auf dem Festland schwer zu bekommen. Nach der russischen Niederlage von 1806 und dem Frieden von Tilsit trat nun auch Russland, nun als Alliierter von Napoleon, dieser Sperre bei. Nun gab es ein Problem. Russland litt finanziell schwer unter dieser, sodass man sich schließlich dazu entschied, die eigenen Häfen wieder für britische Waren zu öffnen. Es kam zum Krieg und Napoleon bot eine Armee von 600.000 Mann auf, die aus allen Teilen seines Reiches, aus Vasallenstaaten eingeschlossen, zusammenzog. Zwar gelang es, Moskau zu erobern, doch der harte Winter und die strikte Weigerung des Zaren, sich auf Friedensgespräche einzulassen, zwangen ihn zum Rückzug. Die Jahre 1813 und 14 sahen eine gewaltige Koalition gegen den Kaiser, bestehend aus den Deutschen, Briten, Russen und Schweden. Österreicher und Preußen versuchten, das Joch des Kaisers abzustreifen, und 1814 musste er abdanken. Kapitel 5: Der letzte Flug des Adlers. Man verbannte ihn auf die Insel Elba, die er als Kaiser regierte, und sicherte ihm ein Einkommen aus der französischen Staatskasse zu, um seinen neuen Hofstaat zu unterhalten. Das Geld hat jedoch nie seinen Weg zu ihm gefunden, und so war es ihm kaum möglich, die Finanzen seines kleinen Staates aufrechtzuerhalten. Hinzu kamen Nachrichten aus der Heimat, die deutlich machten, dass König Ludwig der 18. bei der Bevölkerung längst unbeliebt war, was auch daran lag, dass er einige zentrale Errungenschaften der Revolution rückgängig zu machen versuchte. All das veranlasste Napoleon dazu, in die Heimat zurückzukehren. Der französische König reagierte und sandte Marschall Michel Ney, um Napoleon aufzuhalten. Ney versicherte diesem, er würde Napoleon in einen eisernen Käfig nach Paris bringen. Doch es kam anders. Schlussendlich schlossen sich Ney's Männer ihrem Kaiser an und Napoleon wurde erneut als Kaiser eingesetzt. Doch schon jetzt breiteten sich dunkle Wolken am Horizont aus. Die Alliierten machten erneut mobil und erklärten ihm, nicht Frankreich, sondern ihm persönlich den Krieg, und Preußen und Britannien setzten Truppen in Bewegung. Napoleons einzige Chance war es, beide Armeen nacheinander zu schlagen. und anfangs sah es sogar aus, als gelänge ihm das. Er trennte die Armeen voneinander und schlug die Preußen bei Legni. Allerdings entgeht die Armee der völligen Vernichtung, etwas, was sich später rächen sollte. Schlussendlich kommt es bei Waterloo zur Entscheidungsschlacht. Napoleon brachte Arthur Wellesley, den britischen Kommandeur, dabei an den Rand einer Niederlage. Nur zwei Dinge können uns retten. Die Nacht oder die Preußen, soll dieser gesagt haben. Und er hatte Glück. Marshal Grouchy, der den Preußen nach Legny nachsetzte, schaffte es nicht, diese vom Schlachtfeld fernzuhalten, und mit vereinten Kräften gelingt es Wellesley und Blücher, Napoleon zu schlagen. Diesmal ist man nicht so gnädig mit ihm. Man verbannt ihn schließlich auf St. Helena, irgendwo im Nirgendwo. Kapitel 6: Was vom Kaiser bleibt. Napoleon betrat die Insel nur mit ein paar wenigen Gefolgsleuten, die ihn freiwillig begleiteten. Die Insel ist karg und nicht besonders groß, und es gibt dort nichts, womit man sich die Zeit vertreiben konnte. Unter seinen Begleitern war auch Emmanuel de la Casse, der in dessen Staatsrat saß. Beide nutzten die Zeit, die sie zusammen hatten, und Napoleon diktierte la Casse alles, was er über seine Feldzüge noch im Gedächtnis hatte. All das und zahlreiche private Gespräche veröffentlichte la Casse schließlich in den Memorial de Saint-Hélène, die den vielleicht privatesten Einblick ins Leben des Kaisers ermöglichen. Übrigens versiegte selbst hier Napoleons Drang zu lernen noch nicht, sodass er dank La Cassés Unterricht erstmals die englische Sprache erlernte. Napoleon starb am 5. Mai 1821. Doch was bleibt vom Kaiser der Franzosen? Nun, zunächst einmal muss man sagen, dass er die Gründung eines geeinten deutschen Nationalstaats deutlich erleichtert hatte. Er hatte viele kleinere Staaten aufgelöst und damit schon einen ersten Schritt gemacht. Gleichzeitig schuf die französische Besatzung auch ein gewisses Nationalgefühl, ohne dass die Einigung niemals möglich gewesen wäre. Noch heute zieren die Farben der Lützower Freikorps aus den Befreiungskriegen schwarze Uniformen, rote Abzeichen und goldene Knöpfe die deutsche Flagge. Eine weitere Errungenschaft des Kaiserreichs war die bereits angesprochene französische Notenbank, zahlreiche Hochschulen und Universitäten und der Ausbau der Kunstsammlung, die heute im Louvre zu sehen ist. Ein großer Teil davon ist übrigens Kriegsbeute, denn neben Geld und Nachschub waren auch Gemälde oft ein fester Bestandteil in seinen Friedensforderungen. Abschließend kann man sagen, dass Napoleons Aufstieg alles andere als selbstverständlich war. Er war ein einfacher Soldat mit zwar adliger, aber dennoch bescheidener Herkunft, der es dennoch mit einer gehörigen Menge an Talent, aber auch Glück in die Spitze Europas schaffte. Daher beenden wir die Folge mit einem seiner Zitate, das es ganz gut trifft. Das Wort unmöglich existiert nur im Wörterbuch eines Narren.